Heute hören wir eine sehr ernüchternde Tatsache. Nämlich, wir werden von der ernüchternden Tatsache hören, dass selbst der größte Prophet des Alten Testamentes in zeitweilige Glaubenszweifel gefallen ist. Das ist eine ganz schön erschütternde Wahrheit, aber gleichzeitig auch tröstlich und beruhigend. Erschütternd und eher beunruhigend für uns Gläubige ist diese Tatsache, weil die geistliche Größe und Bedeutung des Täufers Johannes ihn eben nicht davor verschont hat, von Glaubenszweifeln geplagt zu werden. Seine Hingabe an den Herrn schützte ihn nicht vor einem Tiefpunkt im Glaubensleben. Seine überragende heilsgeschichtliche Bedeutung bewahrt ihn nicht davor, an einem bestimmten Punkt in seinem Leben, an dem er sich jetzt hier befand, werden wir gleich hören, an Jesus zu zweifeln. Der Herr Jesus nennt Johannes den Täufer, wir hören das nächsten Sonntag auch im nächsten Abschnitt, seinen Boten, seinen Wegbereiter und den größten Propheten, der jemals geboren wurde, von einer Frau. Das heißt, vor unserem geistigen Auge steht einer, der in der Beurteilung des Herrn Jesus größer ist als Mose zum Beispiel, der mit dem Volk Israel durch das Schilfmeer gezogen ist, die Gesetzestafeln empfangen hat, die mit dem Finger Gottes beschrieben waren. Mit Johannes steht vor unserem geistigen Auge auch einer, der größer ist als Elia. Elia, der Prophet, hat zum Beispiel in der Kraft des Herrn das Kind der Witwe aus Zapat vom Tod auferweckt, 1. Könige 17, in der Kraft Gottes. Mit Johannes steht einer vor uns, der größer ist als Jesaja, größer als Jeremia, als Hesekiel, größer als Daniel und wie die ganzen Schriftpropheten hießen bis Maleachi. Größer als alle. Alles läuft im Alten Testament auf Johannes den Täufer zu. Denn er durfte den Messias nicht nur wie die anderen ankündigen, nicht nur wie die anderen im Geist Gottes nachforschen, wann der Messias käme und wie er sein würde. Vielleicht haben wir von der Predigtreihe über die Petrusbriefe noch in Erinnerung, Kapitel 1, Vers 10 bis 11. Da stand nämlich über die Propheten: Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Bei Johannes war das noch anders. Er durfte und sollte nicht nur nachforschen, nicht nur ankündigen, sondern als einziger Prophet des Alten Testamentes an der Schwelle zum neuen Bund eben, durfte er den Messias leibhaftig sehen, ihm persönlich begegnen, ihn kennenlernen und quasi wie ein Herold den König der Könige seinem Volk vorstellen und ankündigen. Da ist er. Und trotzdem kommt das Glaubensgebäude dieses hingegebenen und herausragenden Gläubigen ein wenig ins Wanken. Und die Schrift ist da ganz ehrlich. Sie deckt noch von vielen weiteren Glaubenshelden und Heiligen ungeschminkt auf, durch welche Täler sie zeitweise gehen mussten und gegangen sind. Sie offenbart ihre Unsicherheiten, ihre Zweifel, ihre Anfechtungen und inneren Nöte. Gleichzeitig ist das natürlich für dich und mich auch irgendwie tröstlich, sogar ermutigend, beruhigend, denn man könnte formulieren, selbst wenn der größte Prophet in Gottes Geschichte mit Israel von Zweifeln geplagt wurde, wie viel mehr kann es uns passieren? Das ist also nicht irgendwie eine ganz große Katastrophe, die nie hätte passieren dürfen. Das ist irgendwo ein Stück weit normal oder gehört dazu. Die Zweifel des Täufers Johannes, von denen wir heute hören werden, können also in diesem Sinn für uns tröstlich sein, dass wir an ihm sehen, wie Tiefpunkte im Glaubensleben dazugehören, solange wir eben auf dieser Welt leben. Wir leben ja hier in der Fremde. Bevor wir dann vom Herrn in die himmlische Heimat gebracht werden, da ist das anders. Da sind wir völlig befreit von allen Übeln, zum Beispiel auch von Zweifeln. Also wie gesagt, Tiefpunkte gehören zum Glaubensleben dazu. Genauso natürlich wie geistliche Aufschwünge oder geistliche Meilensteine. Jakobus 4, Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Auch diese Erhöhung und das Gehen über geistliche Höhen gehört dazu, aber eben auch die Tiefen, beides. Schauen wir uns die Situation des Johannes nun einmal genauer an und hören also zunächst auf unseren Predigttext. Der steht in Lukas 7, die Verse 18 bis 23. Lukas 7, 18 bis 23. Und dort steht: Und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allem. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Punkt 1, ein Gläubiger in der Krise. Beginnen wir mit einer Frage. Wo befand sich eigentlich Johannes, als ihn diese Zweifel beschlichen? War er vielleicht zu Hause? Das kann man eigentlich gar nicht so ausdrücken, denn die Wüste war ja sein Zuhause, sagt die Schrift. Oder war er vielleicht gerade am Evangelisieren oder Predigen oder Taufen? In Markus Kapitel 6, Vers 17 bis 18 erfahren wir von einem sehr negativen und schlimmen Umstand, mit dem Johannes fertig werden musste. Der König Herodes hatte ihn nämlich verhaften lassen und nun saß er gebunden im Gefängnis. Und diese Verfolgung war das Ergebnis seines Glaubensmutes, denn er hatte es gewagt, den König auf eine Sünde in seinem Eheleben hinzuweisen. Also ich lese das mal vor, Markus 6, 17 bis 18. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Östlich des Toten Meeres befand sich eine Festung namens Machaerus. Dort war Johannes gefangen. Schon eine Zeit lang, wie eben gehört. Er war inhaftiert, er litt wahrscheinlich körperlich, mit Sicherheit auch seelisch mit zunehmender Dauer. Es war sicherlich sehr zermürbend für ihn. Es kommen Gedanken des Zweifels auf. Das ganze Glaubensgebäude fängt an zu wanken. Die Krise dehnt sich auf einmal auf den geistlichen Bereich aus. Johannes befindet sich momentan in einer schwierigen Zeit für seinen Glauben. Es ist eine extreme Belastungsprobe. Seine Jünger, die ihn im Gefängnis besuchen, erzählen ihm nun, wie Jesus seine Macht beweist, mit Heilungen, mit Dämonenaustreibungen, mit vollmächtiger Verkündigung. Matthäus 11, Vers 2, der Paralleltext. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, so fängt da diese Passage an. Und unser Text, Lukas 17, 18, und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allem. Jesus liefert tagtäglich Beweise für seine Macht. Aber warum setzt er seine Macht nicht für mich ein, seinen Freund, seinen Wegbereiter? Solche Gedanken könnten dem Johannes hinter den dunklen Gefängnismauern gekommen sein. Und überhaupt, weshalb fängt der Messias nicht an, seine Herrschaft und sein ewiges Reich jetzt aufzubauen? Mit seinem Volk, das er befreit und die Gefangenen aus dem Kerker holt. Denn im Reich des Messias gibt es keine Gefangenen mehr. Johannes wird langsam unruhig. Vielleicht fängt er sogar an, seinen eigenen Dienst, seine Erkenntnisse, seine Offenbarungen, die Gott ihm geschenkt hat, seine Verkündigung zu hinterfragen. Habe ich das alles wirklich richtig erkannt? Lag ich richtig? Habe ich Gott richtig verstanden? Habe ich richtig gedeutet, was die älteren Propheten über den Messias in der Schrift vorausgesagt haben? Es war mir, Johannes, doch so klar, dass der Messias das Böse überwinden wird, dass er die Sünde wegtragen und richten und auslöschen wird, dass er sein Reich aufrichten wird und seine Herrschaft, die nie vergeht. Oder ist dieser Jesus vielleicht doch nicht der Retter, den Gott seinem Volk geschickt hat, sondern nur ein anderer Vorläufer, so wie ich? Und der wahre Messias kommt erst noch. Ich, Johannes, durfte den Herrn Jesus taufen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, so erinnerte er sich vielleicht. Gottes hörbare Stimme, die hat gesprochen: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Oder habe ich mir das doch nur eingebildet? Oder irgendwie falsch verstanden? Dann hätte ich ja so viele Leute auch in die Irre geführt. All das können mögliche Gedanken gewesen sein des Johannes. Gedanken des Zweifels. Sein Glaube bekam Schlagseite. Johannes schien total verunsichert. Nicht vom Glauben abgefallen, aber verunsichert zu sein. Und diese Verunsicherung wiegt deshalb so schwer, weil er doch zuvor, bevor er verhaftet wurde, eigentlich, ich möchte sagen, derjenige war, der zu seiner Zeit, in seiner Zeit, im ganzen Israelland und eigentlich in der ganzen Welt, muss man sagen, letztendlich die tiefste, klarste, vollmächtigste Erkenntnis hatte vom Messias Gottes. Das war Johannes der Täufer. Er hatte so eine klare Erkenntnis vom Messias. Ich möchte nur einiges wiederholen aus Johannes 1, dass wir das nochmal vor Augen haben. Seine Erkenntnis war die Erkenntnis von der Ewigkeit des Gottessohnes, von seiner Fülle, von der wir Gnade um Gnade genommen haben, der die Wahrheit geworden ist, Johannes 1, 15 bis 17. Dann hat Johannes der Täufer erkannt, dieser Jesus hat schon immer existiert im Himmel. Der war schon lange vor mir da, lange vor Abraham. Der ist ewig. Er ist absolut erhaben. Ich bin nicht mal würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. So groß ist dieser Jesus. Johannes 1, 26. Er kommt als Lamm Gottes, hat Johannes erkannt. Das trägt die Sünden der Welt weg. Johannes 1, 29. Ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen und dort bleiben. Johannes 1, 32. Und eigentlich der Gipfel seiner Erkenntnis, Johannes 1, 34, da sagt er: Ich habe es gesehen und bezeuge, dieser ist der Sohn Gottes. Johannes 1, 34. Und dann nochmal. Nächster Vers. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sagte er: Siehe das Lamm Gottes. Also, trotzdem kommt auf einmal all das ins Wanken. Zweifel entstehen, ob Jesus wirklich der Messias ist. Und wir fragen uns: Hatte Johannes zum Teil unzutreffende, vielleicht biblisch ungenaue Erwartungen an Jesus, die nun enttäuscht wurden? Eine enttäuschte Hoffnung kann ein inneres Erdbeben auslösen, kann ein Grund für beginnende Zweifel sein, für ein Herz, das seinen festen Halt zu verlieren droht. Vielleicht hast du auch schon mal so etwas gedacht wie: Jesus tat und tut so viele wunderbare Werke, warum hilft er dann nicht mir? Ich verstehe es nicht. Warum? Er kann es doch. Wir merken schon, uns Gläubigen kann das manchmal ganz ähnlich gehen wie bei dem zweifelnden und entmutigten Johannes. Zum Beispiel, wenn der Herr Jesus uns ganz anders führt, als wir es erhofft haben? Wenn es Jesus einfach anders macht mit uns? Ja, warum nimmt er mir meine persönliche Last eben nicht weg? Warum macht er das anders, wie ich das erhofft habe? Manchmal hat man auch eine sehr festgelegte Vorstellung, wie Jesus zum Beispiel Verheißungen der Bibel erfüllen muss oder soll und wie er dann mit mir umgehen soll oder muss. Und dann macht es der Herr eben anders, als wir es gedacht haben. Und ja, natürlich kann Jesus Wunder tun, aber warum tut er es nicht bei mir? Solche Gedanken können zu Zweifeln emporwachsen, größer werden. Es können Quellen sein für Wasserströme des Zweifels, die einen innerlich und vor Gott hin und her werfen, wie Wellen eines stürmischen Meeres. Und wir drohen, unseren festen Stand im Glauben zu verlieren. Erinnern wir uns an den Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 6. Da schreibt Jakobus, wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Da ist kein fester Stand mehr da. Wie bei einer Welle, die kann man auch irgendwie nicht fassen. Das geht immer hin und her, getrieben vom Wind. Natürlich gibt es noch mehr Gründe für Zweifel als enttäuschte Erwartungen. Ich möchte einige noch aufführen. Wenn ein Gläubiger sich zum Beispiel geistlichen Angriffen gegenüber sieht, die ihn zu Fall bringen möchten oder zur Sünde verführen möchten oder seinen Dienst für den Herrn lahmlegen möchten, also Anfechtungen, können Gründe für Zweifel sein. Oder eine Sünde, die uns im Griff hat. Oder die passiert ist. Die kann eine Quelle für massive Zweifel sein. Oder eben negative Umstände, wie bei Johannes. Einsamkeit, Leid können zweifelnde Gedanken auslösen. Manchmal hat sich über Jahre vielleicht auch an einem Punkt ein falsches Verständnis des Wortes Gottes oder gar eine Irrlehre eingeschlichen in das Herz eines Gläubigen oder in eine ganze Gemeinde. Vielleicht hat man es fälschlicherweise so gehört oder gelehrt bekommen. Und solche falschen Auslegungen führen zu einem ungesunden Glaubensleben oder zu einer ungesunden, kranken Glaubenspraxis und Jesus-Nachfolge. Und Konsequenzen können eben Schiffbruch im Glauben sein oder erhebliche geistliche Orientierungslosigkeit und Zweifel mit sich bringen. Gründe für Zweifel sind manchmal auch Probleme in der Gemeinde, die einen traurig machen oder erschüttern können, die man entweder selber verwickelt ist oder die man von außen sieht. Als Christen nach Pfingsten, in der Zeit der Gemeinde und der Gnade, besteht unser Zweifel sicherlich nicht in erster Linie wie bei Johannes darin, ob Jesus wirklich der wahre Heiland ist. Das ist vielleicht eher der grundlegende Zweifel bei ungläubigen Menschen. Aber eigentlich nicht bei Menschen, deren Herz wiedergeboren ist und in dessen Herz der Herr Jesus wohnt. Die glauben eigentlich nicht, naja, vielleicht schickt Gott noch einen anderen Messias. Das ist eigentlich nicht eher so unser Problem. Wenn wir von Zweifeln ergriffen werden, dann wohl eher, dass wir vielleicht an der Liebe Gottes zweifeln, weil wir eben nicht verstehen, weil er dies und das so zulassen kann. Und dann zweifeln wir an der Liebe Gottes. Nicht an seiner Messianität, aber an seiner Liebe. Vielleicht kommen wir ins Zweifeln, ob der Weg, den wir eingeschlagen haben, so richtig war. Eine Entscheidung, die wir getroffen haben, von der wir glaubten, dass sie im Sinne des Herrn getroffen war, die zweifeln wir möglicherweise an. War sie wirklich im Sinne des Herrn? Vielleicht zweifeln wir auch manchmal daran, ob ein anderer, den wir lieb haben, wirklich errettet ist, eine Wiedergeburt erlebt hat. Manchmal werden wir sogar unsicher auf unsere eigene Errettung. Kennst du auch Zweifel am Wort? Zweifel am Wort Gottes? Nach dem Motto, ist es wirklich so? Oder weshalb verlangt Gottes Wort das von mir? Warum verlangt Gott das von mir? Bei all dem kann es sein, dass die Zweifel berechtigt und gut sind, weil wir wirklich auf dem falschen Dampfer sind und Gott uns zur Umkehr bewegen möchte. Oder dass die Zweifel eben verheerend und verkehrt sind, weil sie uns in Bezug auf den richtigen Weg verunsichern wollen. wie bei Johannes dem Täufer, und wir dann diese Zweifel überwinden müssen. Und deswegen kommen wir jetzt zum Punkt 2. Was tun in der Krise? Fragezeichen. Was tun in der Krise? Schauen wir uns einmal an, wie Johannes mit seiner Krise umging. Was genau hatte Johannes in seiner Not im Gefängnis denn eigentlich getan? Ich lese nochmal Vers 18 und 19. Und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allem. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und so weiter. Das Erste, was wir hier aus Vers 19 entnehmen können, ist, Johannes teilt zwei Glaubensgeschwistern seine Not mit. Sonst hätten die ja gar nicht zu Jesus gehen können mit der Frage. Ne? Er muss es ihnen mitgeteilt haben. Vers 19, und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich. Er muss ihnen gegenüber ganz offen und ehrlich gewesen sein. Er, der große Prophet und Evangelist, der geistliche Leiter, traute sich in aller Demut seinen Jüngern, seinen Schülern, von seinen zweifelnden Gedanken und seiner geistlichen Verzweiflung zu berichten. Denn sie wussten ja ganz genau, was den Johannes quälte. Sie wussten es ganz genau. Also hat er es ihnen haarklein erzählt. Denn sie fragen nachher den Herrn Jesus genau so: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes hatte seine innere Not mit ihnen geteilt. Und damit zeigt uns der Vers 19 einen weiteren Schritt. Der Täufer Johannes wandte sich ganz ehrlich mit seiner Zerrissenheit und all dem, was ihn also umgetrieben hat in seinem Herzen, natürlich damit auch an Jesus selber, nicht nur an die zwei Jünger. Die Gefängnismauern hinderten ihn daran, direkt zu Jesus zu gehen, deshalb sandte er, wie gesagt, diese zwei Freunde. Und das Erstaunliche ist, und auch das Gute, dass in all dieser Depression, in der sich Johannes möglicherweise befand, irgendwie trotzdem eine Sache ihm ganz klar war. Eins ist klar, hat er sich gesagt, ich muss zu Jesus, ich muss ihn fragen. Ich muss mich an ihn wenden, ich muss zu ihm hinfliehen in meiner Not. Und diese Bereitschaft, die er da in seinem Herzen hatte, die war sehr gut. Weil er nämlich bereit war, trotz seines Zweifels, trotz all dem, was ihm Not gemacht hat, war er bereit, auf Jesus zu hören. Und er war auch bereit, für die Antwort zu warten, die ja nicht gleich kam, weil die mussten ja erst hingehen und wer weiß, in wie vielen Wochen die zurückkommen oder Tagen. Der Täufer war bereit, zu warten und auf Jesu Antwort, auf Jesu Wort zu hören. Und das ist echt interessant. Trotz seiner Zweifel an Jesus erwartet er dennoch genau von diesem Jesus die entscheidende Hilfe. Und ihm war also immer noch klar, der Einzige, der mir Sicherheit geben kann, ist genau dieser Jesus. Der Einzige, der mein Vertrauen wiederherstellen kann, der die Zweifel besiegen kann, ist dieser Jesus. Der Einzige, der mein Herz zur Ruhe bringen kann, der das geknickte Rohr eben nicht ganz abbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht, wie es in Jesaja 42,3 heißt, sondern wieder neu zum Brennen bringt. Und deshalb war er nicht nur vor seinen Jüngern, sondern auch Jesus gegenüber total ehrlich. Verbarg nicht seine Zweifel, sondern ließ genau diese Frage an Jesus weitergeben. Und es ist ja eigentlich ein Offenbarungseid, ne? Wenn der größte Prophet jetzt an Jesus zweifelt. Und ich sage, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wer du bist. Das ist ein Offenbarungseid, wenn du sagst, ich habe nichts mehr, alles weg. Bist du der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und solltest du einmal in einer ähnlichen Situation sein wie Johannes der Täufer, also entmutigt, vielleicht einsam, verzweifelt, geistlich verunsichert, glaubensmäßig auf einem Tiefpunkt, dann erinnere dich an Johannes im Gefängnis. Und vertrau dich, so wie er, Glaubensgeschwistern an. Das war ja das Erste, was er tat. Vertraue dich aber auch Jesus an. Denn das tat er auch. Und es geht im Gebet. Beten mit vertrauensvollem Herzen ist eigentlich, wie wenn ein Kind in die geöffneten Arme des Vaters läuft. Das ist Beten. Wisse und vertraue, dass er dein Zufluchtsort ist, dass er dir Antworten geben wird zu seiner Zeit. Er möchte helfen, wenn die Seele unruhig und zermürbt ist. Haben wir nicht vorhin gesungen, am Ende kein Ausweg und nur noch Angst? Bete, Gott hört. Wir haben das bekannt. Als Wahrheit. Jesus hat doch selber diese wunderbare Einladung ausgesprochen. Ich glaube, der Hans hat davon gesprochen im Gebet. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also er verspricht das. Ruhe finden können für die Seelen. Das ist Jesu Versprechen. Punkt Nummer 3. Wie Jesus mit dem Zweifelnden umgeht. Hier ist es so, dass der Herr nicht die negativen Umstände wegnimmt. Er macht es manchmal. Petrus war auch mal im Gefängnis später und er wurde durch ein Wunder befreit. Oder auch Paulus. Aber hier nimmt er die negativen Umstände nicht weg. Die Gefangenschaft des Johannes wird nicht abgewendet. Er wird sogar später, ich wollte es gerade nicht sagen, weil ich gerade nicht wusste, ob ein Kind da ist, aber er wurde getötet, ne, mit dem Schwert. Kopf ab. Das war sein Weg. Und der Herr hat ihn nicht davon befreit. Aber er hat an Johannes Herz gearbeitet. Die Hilfe bestand also darin, dass Johannes Einstellung verändert wurde durch den Herrn. Und dass seine Glaubensgrundlagen auch ein Stück weit zurechtgerückt wurden, innerlich. Und das Erste, was wir also in unserem Bibeltext hier sehen und was uns ins Auge springt, in Vers 22, ist, Jesus antwortet. Vers 22, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Ist doch gut, ist doch wunderbar. Der Herr Jesus macht nicht einfach weiter, er antwortet, er gibt jetzt eine Antwort. Und daran erkennen wir, dass es Jesus ein großes Anliegen zu sein scheint, dass der zweifelnde Johannes wieder Klarheit bekommt, dass sein Glaube und Vertrauen, welches so Risse bekommen hatte durch den Zweifel, vielleicht waren da auch sogar wie aus einer alten Mauer Stücke rausgebrochen, dass das wieder repariert wird, dass das Glaubensgebäude wieder erstarkt und er selber eben auch. Und dazu ist aber eine Antwort des Herrn Jesus, dazu ist ein klärendes, lebendiges, mächtiges Wort nötig. Und das wusste natürlich Jesus und deswegen beauftragte der Herr die zwei Jünger, den Johannes mit ihrem Zeugnis zu ermutigen und geistlich aufzurichten. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes. Das war der Auftrag. Woraus sollte nun das ermutigende Zeugnis der zwei bestehen? Aus zwei Dingen. Ihr Zeugnis bestand erstens daraus, dass sie von dem reden sollten, was sie bei Jesus gerade erlebt und gehört hatten. Er hat nämlich gerade viele Heilungen getan und hat das Evangelium verkündigt. Und dann zweitens sollten sie dem Johannes die Worte Jesu weitersagen. Ich lese nochmal den ganzen Vers 22 oder ein bisschen mehr davon. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen, erstens, und was ihr gehört habt. Zweitens. Und daran sehen wir schon die Medizin, so möchte ich es mal nennen, die der Herr Jesus dem Johannes verabreicht. Diese Medizin gegen den Zweifel ist die Medizin des Wortes. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es ist die Medizin des Wortes. Denn alles, was zur Ermutigung des Johannes hier getan wird, kommt ja durch die Münder der zwei Jünger zu Johannes. Also mit Worten, nicht mit Taten. Es sind Worte von den Taten und Worte von den Worten, aber es sind Worte in Form von Worten. Die Jünger haben also alles erzählt, was sie gesehen hatten für wunderbare Taten, was der Herr Jesus gesprochen und gelehrt und verkündigt hat und wie das alles mit den prophetischen Abschnitten des Alten Testaments übereinstimmt. Jesus verbindet sein Handeln immer mit dem Wort Gottes und das hat er mit seiner Wortwahl ganz klar gemacht. Denn er hat seine Wortwahl in der Antwort ganz bewusst mit Worten der Schrift des Alten Testamentes gegeben. Fast wörtlich, als er also sein messianisches Heilshandeln den Jüngern erklärt hat und sie sollten es dem Johannes weiter erklären. Es waren fast wortwörtlich Worte des Alten Testamentes. Und als der Johannes das später gehört hat, denke ich, da sind ihm regelrecht Steine vom Herzen gefallen, dass er innerlich gesagt hat, ja, jetzt höre ich es nochmal, Jesus erfüllt genau die Voraussagen des Alten Testaments, die Prophetien, die Verheißungen, ja, er übertrifft sie sogar noch. Und das hatte er herausgehört, weil er die Schrift kannte. Und wenn du den Propheten Jesaja ein bisschen kennst, hast du es vielleicht auch herausgehört. Denn da gibt es einige Stellen, zum Beispiel Jesaja 35, Vers 5 bis 6. Und da wird 700 Jahre vor Christus über Christus geweissagt mit folgenden Worten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Und Jesaja 61, Jesus hatte es selber einmal vorgelesen in der Synagoge in Nazareth. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind. Und diese Schriftstellen, die klangen, wie gesagt, sehr deutlich in den Worten des Herrn Jesus an, die er den zwei Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Ich lese es nochmal. Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden erweckt. Amen wird das Evangelium verkündigt. Das ist Jesaja 35 und Jesaja 61. Ich denke, da ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Danke, Jesus, dass du mir die Schrift geöffnet hast. Jetzt gibt es für mich keinen Zweifel mehr. Jesus muss der Christus sein, der Retterkönig, auf den Israel hoffen muss, an den die ganze Welt als Erlöser glauben muss, auf den ich auch als Herrn und Heiland von ganzem Herzen vertrauen kann. Warum? Sein Wort sagt es mir. Die Bibel sagt es mir. Gott sagt es mir. Vielleicht, aber das ist nicht sicher, vielleicht hat Johannes auch an dieser Stelle zum ersten Mal verstanden, dass Jesus zweimal auf die Erde kommt. Vielleicht war ihm das vorher nicht so klar, weil die Propheten des Alten Testamentes das erste und zweite Kommen Jesu immer zusammen sehen, oft in einem Vers zusammen und nicht so differenziert unterscheiden. Das macht auch nichts, weil ja Jesus kommt und alles gut macht. Aber das fällt ja auseinander, wie wir wissen, er kam in der Krippe und er wird wiederkommen und erst dann sein Reich aufrichten. Und vielleicht hat das Johannes hier zum ersten Mal verstanden. Und dass er erst dann die Gefangenen befreit und sein Reich aufrichtet in Jerusalem, wenn er auf dem Ölberg stehen wird, der sich spalten wird und dann alle Völker nach Jerusalem ziehen, wie die Schrift sagt. Mir ging es zum Beispiel in einem anderen Punkt ähnlich. Ich war 20 Jahre Christ und dann erst habe ich nach 20 Jahren die biblische Tauflehre verstanden. Es hat 20 Jahre gedauert. Es ist manchmal so. Die Medizin des Wortes richtet auf, sie klärt. Sie gibt wieder festen Boden unter den Glaubensfüßen, wie bei den Emmausjüngern, wir haben das gehört. So war mit Sicherheit auch das Herz des Johannes auf einmal wieder Feuer und Flamme. Für den Herrn. Die geistlich geknickten Emmaus-Jünger, sie haben bekannt, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er die Schriften öffnete. Wann geschah das Brennen? Als Jesus ihnen die Schrift erklärt hat. Da kam das Brennen. Vielleicht erinnern wir uns noch an die Stelle Jakobus 1,6, die wir vorhin kurz gestreift haben. Wer zweifelt, dessen Glaube ist wie Wellen und Wogen im Meer, die vom Wind hin und her getrieben werden. Bleiben wir mal in dem Bild. Was vollbringt Gottes Wort mit den Wellen des Zweifels? Du siehst es an Jesus, als er im Boot stand und mit seinem vollmächtigen Wort die Wellen zum Schweigen brachte. Es war wieder das Wort. Lukas 8 zum Beispiel wird es berichtet ab Vers 24. Er aber stand auf, befahl dem Wind und den Wasserwogen und sie legten sich und es wurde still. Da sprach er zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind? Also Mittel, mit denen Zweifel von Jesus therapiert werden, sind auf der einen Seite sein Wort und, wie wir vorhin festgestellt haben, auch Glaubensgeschwister. Die haben den zweifelnden Johannes ermutigt und auferbaut. Und welches Ziel verfolgt Jesus? Welches Ziel verfolgte er mit Johannes? Dass er sich durch das Zeugnis und die Seelsorge der zwei Jünger eben trösten lässt. Das war Jesu Ziel. Und diese Seelsorge, so nenne ich das mal, die zwei Jünger an dem Johannes taten, die war eben vom Evangelium gespeist, vom Wort Gottes. Und deswegen geschah der Trost letztlich durch Gottes Wort und damit durch Gott selber, durch den Geist Gottes. Und so konnte die Herzenseinstellung von Johannes geändert werden und diese kurzzeitig beschädigte Vertrauensbeziehung zum Herrn wiederhergestellt werden. In Sprüche 15, Vers 23 steht, wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird. Und das hat der Johannes sicherlich erfahren, als die zwei Jünger zurück waren. Wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird. Das ist ein großer Segen. Ein großer Segen ist es, wenn sich Gläubige gegenseitig in Glaubenskrisen oder in Phasen des Zweifels ermutigen können, auferbauen können. Das ist der Segen zum einen natürlich des Zuhörenkönnens. Damit fing es ja auch an, dass die Jünger ihrem Lehrer zugehört haben, als er sein Herz ihnen gegenüber geöffnet hat. Also zuhören können. Dann ist es der Segen, ein verunsichertes Herz eines anderen mittragen zu können. Es ist der Segen, das Ganze gemeinsam vor Jesus zu bringen, diese Unsicherheiten Jesus zu bringen. Es ist aber auch der Segen, zu bezeugen, dass mir Jesus in einer anderen Lage, in einer ähnlichen Lage geholfen hat und das vielleicht auch zu sagen. Wie hat mich Jesus gehalten, gezogen, geholfen? Was habe ich von Jesus lernen dürfen? Es ist der Segen eines Austausches, aber nicht vom Rat der Gesellschaft, sondern von dem, was das Evangelium rät. 1. Thessalonicher 5,11. Darum ermahnt einander. Andere Übersetzung, ermuntert einander, spornt einander an und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Und das setzt natürlich Demut voraus, sich einem Mitchristen des Vertrauens auch anzuvertrauen und zu offenbaren. Aber dieser Vers gibt uns auf der anderen Seite, ja man muss sagen, jedem von uns auch den Auftrag, genau solche Mitarbeiter Gottes zu werden, die in der Lage sind, wie Jesus, den Müden mit einem Wort zur rechten Zeit zu erquicken. Das ist ein Auftrag an alle. Denn es steht ja, erbaut einer den anderen. Nicht, es sollen drei Seelsorger 50 andere erbauen. Erbaut einer den anderen. Jeder Jünger des Herrn hat nicht nur einen evangelistischen Auftrag. Da sagen wir das auch. Es reicht nicht, dass drei Evangelisten durch die Welt ziehen. Du bist Evangelist, da wo du lebst. Auch wenn du es nicht hauptamtlich tust. Und genauso ist es mit dem seelsorgerlichen Auftrag. Es reicht nicht, wenn es drei Seelsorger gibt in Deutschland. Du bist ein Seelsorger für deinen Mitchristen. Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Das ist ein Markenzeichen von Jüngern, dass sie Ermüdete erquicken können mit dem Wort. Es bezieht sich natürlich hier auch auf Jesus, aber man sieht an diesem Vers, dass es eigentlich sogar für Jünger selbstverständlich ist, andere mit dem Wort zu erquicken. Das will Jesus, dass wir diesen Dienst aneinander tun. Wisst ihr eigentlich, was unser Vorteil gegenüber Johannes dem Täufer ist? Du und ich als Gläubige, wir haben ein wiedergeborenes Herz. Das hatte Johannes möglicherweise noch nicht, weil er lebte ja erst an der Schwelle zum neuen Bund. Pfingsten war noch nicht da. Erst zu Pfingsten wurde die Gemeinde geboren, der Geist kam und es gibt wiedergeborene Herzen durch den Geist Gottes. Und der Geist Gottes bezeugt unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind, dass Jesus Weg, Wahrheit, Leben ist, dass er Retter ist, dass er Erlöser ist, dass er Heiland ist, König der Könige. Und deswegen kommen solche Zweifel auch gar nicht so sehr in unser Herz, wie vorhin schon gesagt, wie der Johannes das erleben musste. Wir sind eher solche wie die Jünger auf dem Berg der Verklärung, die unsicher waren, wie geht's überhaupt weiter? Matthäus 28, Vers 17, und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Die waren irgendwie verunsichert. Vielleicht verstehen wir auch Gottes Erziehungsmaßnahmen nicht oder seinen Umgang mit unseren Gebetsanliegen. Aber wollen wir abschließend mal hören, wie gnädig der Herr Jesus mit seinen zweifelnden Nachfolgern umgeht, eben auf diesem Berg, kurz vor seiner Himmelfahrt, Matthäus 28. Er geht auf die Zweifler zu. Ist das nicht wunderbar? Jesus wendet sich nicht ab, wie damals bei dem Johannes. Nein, heißt es in Matthäus 28, Vers 18, ist es, glaube ich, er trat herzu. Er geht auf sie zu in Liebe. Und wenn du in Not oder völlig verunsichert oder entmutigt bist, wisse, Jesus wendet sich dir zu in seiner Liebe. Er tritt herzu. Er wendet sich eben nicht ab. Er geht dir entgegen. Er ist für dich da. Und deswegen ist es auch ein leichtes für dich und für mich, dass wir dann unsererseits uns zu ihm wenden und zu ihm fliehen. Und er möchte sein heilsames Wort in deine und meine Zweifel wirklich so hineinsprechen. Und es sind gewaltige Zusagen, die er macht in Matthäus 28. Er will unser unruhiges Herz zur Ruhe bringen. Er will das Glaubensgefüge innen wieder ins Lot bringen. Und deswegen seine Zusagen für dich. Der Herr Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist er, dein Erretter. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sagte er noch, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und solche Worte sind lebendig. Die machen auch lebendig, die beleben. Das ist Medizin aus der Ewigkeit. Psalm 119, Vers 50. Das ist mein Trost, sagt der Verfasser, in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt, neue Lebenskraft gibt. Und sogar der Auftrag, den Jesus da gibt, Matthäus 28, ist tröstlich. Auch wenn du zurzeit geistlich vielleicht verunsichert bist oder einen Tiefpunkt durchmachst, ich, Jesus, will, dass du trotzdem mein Mitarbeiter bist. Mitarbeiter im Reich Gottes, weil nämlich seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Also wenn du schwach bist, bist du der beste Mitarbeiter. Und das ist so gewaltig. Jesus beauftragt nämlich alle seine Jünger. Er sprach sie alle an in Matthäus 28, die Starken und die durch Zweifel Geschwächten, da war überhaupt keiner ausgeschlossen. Allen hat er gesagt, so geht nun hin. Macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Eigentlich kann man da nur mit Paulus sagen, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Das ist eine ganz gewaltige Aussage. Lasst uns das nie vergessen. Besonders in den Phasen des Zweifels oder der Anfechtung oder auch der Erziehung Gottes oder wenn sonst ein Tiefpunkt in deinem Leben da ist, in Glaubenskrise. Das Wort Gottes sagt dir, dein allmächtiger Vater, der ist immer für dich, nie gegen dich, niemals. Selbst wenn er will, dass du Buße tust, ist er immer noch so, dass sein Herz für dich schlägt. Für dich. Es steht hier schwarz auf weiß. Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Alle Gegner, die es geben könnte, sind weit überwunden. Es gibt keinen wirklichen Gegner. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Das ist ja eine rhetorische Frage. Antwort niemand. Wenn du nämlich den Stärksten für dich hast, sind alle Gegner letztendlich machtlos. Und das ist ein einzigartiger Trost. Wenn jetzt jemand allerdings spürt, dass er diese Gewissheit nicht hat, und den spreche ich jetzt einfach mit du an, weil du Jesus vielleicht bisher aus deinem Leben ausgeklammert hast, an ihm Anstoß genommen hast, seinen Anspruch an dich grundlegend bezweifelt hast, dann sprich die Gemeindeältesten oder jemand aus der Gemeinde an. Die können dir, wie die zwei Jünger, von denen wir heute gehört haben, berichten, wer Jesus ist und wie man errettet wird. Ich schließe mit den Worten, die Jesus den Johannesjüngern mitgegeben hat, als er sie zu Johannes zurückentlassen hat. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Amen. Lasst uns ein Lied singen, das die Gedanken der Predigt aufnimmt. Das heißt, ich fliehe zum Herrn und steht im blauen Buch unter der Nummer 53.